der Standardfall ist eben anders. Und ich finde, da haben wir eine Verantwortung, uns darum zu kümmern, ohne starr zu sein und ohne im Gestrigen zu hängen, sondern das in die zukünftige Welt zu transferieren. Die gesamte Entwicklung ist ja nicht mehr statisch, also dass man nicht mehr mit 20 oder 16 oder sonst wo irgendwo anfängt und mit 65 aufhört, ist ja sowieso eine Binse schon, aber mittlerweile muss man ja sagen, kann es im Übrigen auch für die kreative und kreative Entwicklung, für die auch das Zufriedenheit ein wichtiger Punkt sein, dass man in unterschiedliche Dinge reinschnuppert.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Salon Froufrou des U-Instituts. In unserem Podcast nehmen wir uns immer circa 30 Minuten Zeit, um aktuelle Herausforderungen anzuschauen, um uns über unsere Themen zu unterhalten. Wir nehmen dabei immer die Perspektive des Creative oder auch Social Impacts ein. Wir schauen uns an, was die Herausforderungen für die Kultur- und Kreativwirtschaft bedeuten, beziehungsweise schauen auch immer, was für Lösungsansätze dort existieren, die gegebenenfalls auch übergreifend Relevanz haben. Und beschäftigen uns da dann mit den besonderen Herausforderungen, die wir da so sehen. Heute wollen wir uns im Salon Froufrou ein weiteres Mal in diesem Jahr dem Thema Fachkräftesicherung widmen. Wir haben das im April diesen Jahres schon einmal getan in einem Podcast. Und wir haben jetzt ein halbes Jahr lang in unserem Projekt Kompetenzzentrum Kultur- und Kreativwirtschaft des Bundes mit diesem Thema gearbeitet. Wir haben verschiedene Veranstaltungsformate dazu durchgeführt und wir haben sehr viele Erkenntnisse und Ergebnisse zusammengetragen. Deswegen freue ich mich, dass wir heute in einer besonderen Runde zu dritt dieses Thema nochmal aus verschiedenen Gesichtsfeldern oder Punkten uns anschauen können und diskutieren, welche Bedarfe wir erkennen, welche Möglichkeiten wir sehen und was das Besondere der Kultur- und Kreativwirtschaft im Feld der Fachkräftesicherung ist. Zu dieser Runde begrüße ich hier Carsten Sieling. Carsten Sieling ist bis 2019 Bürgermeister der Stadt Bremen gewesen und Präsident des Senats. Er arbeitet in seiner Agentur 42.0 beratend für Themen der Wirtschaftspolitik. Herzlich willkommen, Carsten. Schön, dass du heute da bist.
Hallo, sehr gerne.
Und ich freue mich, dass Christoph Backes mit dabei ist. Christoph Backes ist Geschäftsführer unseres U-Instituts. Und heute begrüße ich ihn unter anderem auch nochmal in seiner Expertise für die Kultur- und Kreativwirtschaft und als Projektleiter des Kompetenzzentrums Kultur- und Kreativwirtschaft des Bundes. Hallo Christoph.
Hallo, ich freue mich auch sehr dabei zu sein. Danke.
Ich bin heute die Gastgeberin des Podcasts Salon Froufrou. Mein Name ist Katja Armbruckner und ich freue mich jetzt, das Gespräch mit euch zu beginnen. Und zwar, Carsten, würde ich ganz gerne erstmal das Wort an dich übergeben. Du hast in unserem Vorgespräch erzählt, dass du diese Woche an der ersten nationalen Weiterbildungskonferenz teilgenommen hast. Ich denke, das ist ein spannender Ansatzpunkt, der sicherlich sehr viele Schnittstellen auch zu unserem Thema Fachkräftesicherung birgt. Und mich würde an der Stelle erstmal interessieren, welche Erkenntnisse du denn aus diesem aktuellen Termin mitbringen kannst und was sich für uns vielleicht auch für das Thema Fachkräftesicherung in der Kultur- und Kreativwirtschaft anschauen lässt.
Ja, in der Tat bin ich gewesen auf diesem ersten nationalen Weiterbildungskongress im Futurium in Berlin. Und Futurium ist eigentlich schon der richtige Ort, der richtige Begriff dafür. Das war schon außerordentlich eindrucksvoll, organisiert vom Bundesarbeitsministerium und vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, und hat sehr deutlich gemacht, dass die gesamte Thematik der Fort- und Weiterbildung, der Qualifizierung, ja in einen Vordergrund tritt, auch deutlich gemacht worden auf dieser Konferenz durch die zuständigen Bundesminister, also Frau Stark-Watzinger und Hubertus Heil. Es waren Vertreterinnen und Vertreter der Gewerkschaften, der Arbeitgeberverbände, verschiedenster lokaler und landespolitischer Initiativen da. Andrea Nahles für die Bundesagentur für Arbeit und so weiter und so fort. Und ich würde mal mitnehmen, das Erste, das sehr breit verstanden worden ist, dass ein Kern darin liegt, dass die Menschen eine angemessene Qualifizierung und auch Weiterentwicklung gerade in diesen Zeiten des Wandels und der Fortentwicklung brauchen. Und dann gab es eine Reihe von ganz spannenden Dingen, die dabei eine große Rolle spielt. Ich meine, wir haben ganz viele Menschen in Deutschland, die Teilqualifizierungen haben, die ein paar Dinge in beruflicher Entwicklung kennengelernt haben, die häufig gewechselt haben, die vielleicht ihre Dinge aus unterschiedlichen Gründen nicht zu Ende gebracht haben. Wir haben auf der anderen Seite ganz viele, die neu in unser Land kommen. Wir wollen die Einwanderung von Menschen, die dann Aufgaben wahrnehmen können. Und da ist in sehr spannender und offener Weise diskutiert worden, wie man die formellen, aber auch informellen Kompetenzen, die vorhanden sind, eigentlich erfasst, wie man das versucht, im übertragenen Sinne, also dass es nicht nur in einem Betrieb, in einer Branche genutzt werden kann, festzuhalten und wie man dann Qualifizierung da drauf baut. Und das Thema der Teilqualifizierung, also von Modulen, von Abschnitten eben, die ich vielleicht nur noch zusätzlich brauche, ist ja durchaus kein einfaches Thema und damit auch in gewisser Weise umstritten, weil die Sorge besteht, dass die Berufsqualifizierung, die Berufsbilder unterlaufen werden könnten. Und da ist in sehr guter Art und Weise und ernsthaft beraten worden, wie man es hinkriegen kann und dass man es hinkriegen muss, dass das zu Zertifizierungen führt, zu schrittweisen Elementen, um das Ganze voranzubringen. Also insgesamt 1000 Menschen wollten teilnehmen, 400 Plätze gab es nur. Auch daran erkennt man schon das große Drängel und das große Interesse.
Auch, also weil du auf Andrea Nahles angesprochen hast und auch die Bedarfe oder die Thesen, die sie eingebracht hat, die hatte sie ja auch so schon geäußert, als sie bei uns auf dem Kongress war. Wir haben ja im April unseren ersten Fachkräftekongress für die Kultur- und Kreativwirtschaft gehabt in unserem Projekt Kompetenzzentrum. Da ging es auch in erster Linie darum, Nachwuchskräfte zu sichern, Kreativberufe sichtbar für Menschen zu machen, diese Zielgruppe auch anzusprechen über kreativere Wege, genauso wie das Thema Anerkennung, was auch ein weiterer wichtiger Punkt war, den sie genannt hat. Wir haben uns diese Themen ja jetzt auch angenommen tatsächlich. Wir haben angefangen dazu tatsächlich nicht nur zu diskutieren, sondern auch Lösungsansätze zu suchen und Ideen zu entwickeln. Christoph, du hast das ja auch schon viel mit in deinen Gesprächen mitgenommen, wenn du dich mit Verbandsvertreterinnen getroffen hast oder mit Menschen aus der Politik gesprochen hast und erst neulich jetzt beim Bund-Länder-Arbeitskreis. Kommen denn diese Modelle an? Können wir denn tatsächlich mit dem Impuls, den wir da auch schon reingeben können, für die Kultur- und Kreativwirtschaft selber, aber gegebenenfalls auch übergreifend schon was erreichen?
Also, weil du gerade die Bund-Länder-Runde angesprochen hatte, die tatsächlich jetzt mal in Bremen getagt hat. Die tagt immer so in jedem Bundesland reihum und jetzt war Bremen dran. Und das war eine besondere Freude für mich, weil ja sozusagen unsere eigene Kultur- und Kreativwirtschaftsentwicklung im Politischen in Bremen begonnen hat, dank Carsten, der irgendwie damals Fraktionsvorsitzender war und der, das muss man sagen, schon früh als Politiker eben so runde Tische eingerichtet hat, wo wir schon 2006 und 2007 die ersten Kreativunternehmungen an einen Tisch gebracht haben und diskutiert haben, was braucht ihr eigentlich? Und auch damals war schon sozusagen Weiterbildung ein Riesenthema, noch nicht so sehr auf dem Fachkräftethema, sondern eher so in der unternehmerischen Qualifizierung. Und in diesem Bund-Länder-Arbeitskreis war das wirklich ein Heimspiel, auch im Besonderen sozusagen für den Standort Bremen, weil natürlich die Senatsvertreter der Wirtschaftsbehörde irgendwie gezeigt haben, welche Bremer Unternehmen in dem Bereich was machen, und haben vor Ort dann eben so Besichtigungen irgendwie angeboten, wo das natürlich irgendwie überall ein Thema war und virulent diskutiert worden ist. Unter anderem aber eben auch die Unternehmen, witzigerweise, die wir vor über 15 Jahren in so Maßnahmen wie Ideennutzen gecoacht haben. Das sind heute alles stabile Unternehmen, also die auch sehr dankbar waren sozusagen über so eine Weiterbildungsmaßnahme in der unternehmerischen Qualifizierung, die jetzt eine große Bereitschaft haben, mitzuhelfen, auch gesellschaftliche Probleme zu lösen. Da war unter anderem das Y-Kollektiv, die in Bremen-Habenhausen sitzen. Ich weiß noch, als ich mit dir, Carsten, mal über Standorte in Bremen diskutiert hast, und es geht nach Habenhausen, für die Nicht-Zuhörer aus Bremen, das war ein unterrepräsentierter Stadtteil direkt an der Weser, die schlechte Weserseite, ja, und ist heute sozusagen der Heimathafen für viele Kreativunternehmen. Da sitzt das Y-Kollektiv, die mit ihren Videos und journalistischen Formaten 400 Millionen Jugendliche erreichen, also sozusagen Abrufe haben, die in der ADAT-Mediathek sozusagen unter den Top 5 reagieren, also nach Tatort Tagesschau sozusagen kommen journalistische Inhalte in einer jungen Zielgruppe. So, das heißt, der Bedarf, junge Menschen zu erreichen und zu adressieren, irgendwie zu gucken, welche Qualifikationen für den Arbeitsmarkt habt ihr, ist da ein ganz virulentes Thema. Ein anderes Unternehmen ist da vom Hörensehen, mit denen wir eben diesen Prototypen gebaut haben. Die Tomorrow Studios, das haben sie auch allen Ländervertretern vorgestellt, und diese Modellprojekte, also das war so, dass da ganz viele Ländervertreter gesagt haben, das würden wir gerne auch bei uns im Land haben. Ist im Prinzip wie so ein Messetag konzipiert, wo junge Menschen einfach nochmal gucken können, was verbirgt sich in der Games-Industrie an Jobs, was in der Filmindustrie, was in der Musikwirtschaft, was irgendwie in so Standorten wie jetzt in bei dem Y-Kollektiv, was gibt's da alles? Also jeder, der mal so einen Film am Ende so anguckt, was da so im Abspann läuft, da sieht man ja so viele Berufsbilder. Da ist nicht so viel sozusagen von der IHK, also das, was Carsten gerade aufgegriffen hat, drin, sondern da gibt's, ich weiß nicht, 150 verschiedene Berufe, ne? Und keiner weiß eigentlich, was sich so dahinter versteckt. Und da haben die eine ganz, ganz tolle Struktur entwickelt, wie man eben für diese Berufe Werbung machen kann. Das ist etwas, was auch Andrea Nahles ja vorgeschlagen hat, gesagt, hier, liebe Verbände, macht mit uns gemeinsam digitale Elternabende oder entwickelt bessere Formate. Das ist ein solches Format, und das ist jetzt die Aufgabe, das in die Fläche zu bringen mit noch mehr Verbänden und mit noch mehr Wumms, würde irgendein anderer Politiker sagen, dass da einfach mehr Leute wissen, was für tolle Möglichkeiten es gibt. Und das ist irgendwie an dem Standort auch nochmal deutlich geworden. Dazu braucht's 2, 3 Lead-Unternehmen, die am Standort wirklich viel, in Bremen ist das Digital Bremen Media, die da irgendwie sehr intensiv reingegangen sind. H&M Multimedia Haus hat da viel gemacht, ne? Und man merkt so, das lässt sich gut skalieren auch an anderen Standorten, wenn man Lead-Unternehmen hat, große Unternehmen hat, die vielen kleinen mitziehen und man in einer gemeinsamen Aktion einfach versucht, dafür Werbung zu machen. Das ist jetzt sehr niederschwellig. Gibt ja aus dem Paket, was du eben angesprochen hast, noch viel mehr Maßnahmen, aber damit will ich gar nicht sozusagen sehr langweilen. Ich glaube, das, was Carsten eben auch gesagt hat, kann ich nur unterstreichen. Da ist Druck drauf, ne? Also insbesondere in unseren Branchen die technische Seite, also alles, was sozusagen nicht Kreation ist, sondern Backstage ist, Technik ist, da befinden wir uns im Wettbewerb mit vielen anderen Branchen auch um die besten Köpfe und eben auch in einem Wandel, dass man irgendwie bestehende Berufsqualifikationen anders anfassen muss, also eher kompetenzbasiert. Also wer 10.000 Stunden digitale Spielekultur hat, der hat bestimmte Kompetenzen erworben, die bisher noch gar nicht richtig erfasst werden. Und das können wir natürlich irgendwie mit der Games-Industrie ganz anders detektieren und sagen, hey, wenn du in dem Spiel das Ranking erreicht hast, dann hast du sicherlich die und die Fähigkeiten der Vernetzungsstruktur schon gelernt, ne? So, und diese Form von neuer Weiterentwicklung, da nehmen wir viel Offenheit wahr und viel Bedarf. Jetzt habe ich viel geredet. Machen wir eine Pause. Und finde sozusagen nochmal auch interessant, vor dem Hintergrund, was Carsten eben erzählt hat, tatsächlich jetzt gemeinsam mit verschiedenen Partnern zu überlegen, wie man diese vielen Ansätze, die es gibt, diese vielen Maßnahmen gibt, irgendwie in die Fläche kriegt. Das ist das eine Thema. Und ein anderes, das habe ich jetzt noch nicht sozusagen gestreift, spielt aber eben auch eine Riesenrolle, das, was Carsten gesagt hat, wie werden wir denn wieder attraktiver als Standort für junge Menschen, die aus Nicht-Deutschland zu uns kommen, ne? Deren Qualifikationen und Berufsprofile anzuschließen. Das spielt auch in unseren Themen eine riesige Rolle. Dazu haben wir in Hannover noch ein Innovation Lab gemacht mit ThyssenTechal. Das werden wir alles in die Shownotes wahrscheinlich packen. Da können wir jetzt irgendwie stundenlang drum erzählen. Mich würde jetzt eigentlich eher interessieren, wie wir die nächsten Schritte gehen. Und da gibt es so eine Bremer Tradition, ne? In Bremen macht man immer die Prototypen und dann muss das sozusagen in die Fläche. Und das will ich an Carsten zurückspielen, der da politisch mehr Erfahrung hat und sagen, Carsten, was ist denn deine Sicht darauf, wie wir das jetzt machen?
Nein, ich glaube, dass wir, und das ist ja etwas, was ihr auch als Kompetenzzentrum voranbringt, zu versuchen, ja, die unterschiedlichen, vielen unterschiedlichen und bunten Profile, Anforderungen, Erwartungen, aber auch das bunte Können und wirklich, was du auch gerade angesprochen hast, das ja sehr stark in der Berufstätigkeit oder schon in der Arbeit erworbene, dass man das sichtbar macht und dass wir daran arbeiten, dafür auch das auch feststellen zu können. Denn ich meine, die Lebensläufe, die Berufsverläufe, die gesamte Entwicklung ist ja nicht mehr statisch. Also, dass man nicht mehr mit 20 oder 16 oder sonst wo irgendwo anfängt und mit 65 aufhört, ist ja sowieso eine Binse schon. Aber mittlerweile muss man ja sagen, kann es. Im Übrigen auch für die kreative und ja, kreative Entwicklung, für die auch das die Zufriedenheit ein wichtiger Punkt sein, dass man in unterschiedliche Dinge reinschnuppert. Nur wenn ich dann von dem einen zum nächsten gehe, dann muss ich irgendwie ja auch deutlich machen können und auch vielleicht erstmal zügig und schnell deutlich machen können, was ich kann. Und dann auch gucken, was ich vielleicht sozusagen dazulernen muss. Und dieses modulhafte, ja, Denken, dieses Feststellen, welches Modul ich beherrsche und dieses Feststellen, welches Modul ich noch dazu brauche, ist eine wichtige Angelegenheit, auch im Übrigen für die Unternehmen, die Leute suchen, die Jobs haben, die Bedarfe haben. Auch die müssen ja sozusagen wissen können und erfahren können, was dazu gebracht werden muss. Und da muss man, glaube ich, Qualitätsstandards entwickeln und da muss man ja Vergleichbarkeiten schaffen. Und das finde ich ja zum Beispiel ein großartiges Projekt, was ihr jetzt als Kompetenzzentrum vorangebracht habt und voranbringt im Zusammenhang eben gerade mit den Matching-Überlegungen, mit der Frage, wie können wir eigentlich auch über natürlich am Ende sogar KI-getragene Lösungen versuchen, das ja sichtbar zu machen, erkennbar zu machen. Und das eben sowohl für ganz junge Leute, die noch am Anfang stehen. Das ist ja auch großartig, was jetzt hier mit der Agentur in Bremen da in den nächsten Tagen, Ende November, am 22. November sozusagen das Licht der Öffentlichkeit erfahren wird und wo Leute hingehen können, aber auch mit den Matching-Dingen, die wir ja auch zusammen beraten haben mit der Filmwirtschaft und den Bereichen dort, bis hin eben zu dem großartigen Workshop in Hannover mit ThyssenTekal, wo ich ganz viele positive Rückmeldungen kriege. Also dieses alles sozusagen beleuchten zu können, das finde ich eine großartige Kompetenz, die ihr da als Kompetenzzentrum, Kompetenz muss ja ein Kompetenzzentrum auch einbringen. Ja, aber das ist wichtig. Viele reden davon, einige bringen es, und hier sehen wir wirklich, dass ihr es bringt.
Also die Frage ist ja tatsächlich, ich glaube, unsere Herausforderung ist ja nicht so sehr, Ideen für Transformationsprozesse einzubringen und zu entwickeln. Wir haben jetzt tatsächlich 8 Prototypen entwickeln können in den letzten Monaten, von denen viele Anschlussfähigkeit zeigen und wir auch sehr viel Input bekommen haben, erstmal, dass damit sehr viel angefangen werden kann, dass die sich übertragen lassen, dass die auch niedrigschwellig sind, dass der Mehrwert eindeutig im Vordergrund steht. Nichtsdestotrotz haben wir ja trotzdem das Problem, da die Anschlussstelle zu finden an die Bundesagentur, auch wenn Frau Nahles uns die Einladung erteilt hat, mit ihr zusammenzuarbeiten. Also brauchen wir ja eigentlich nochmal so einen Weiterlernen auf einer anderen Ebene. Carsten, wo können wir jetzt noch lernen, dass wir diese Ideen und das, was wir da tatsächlich sichtbar machen und erlebbar machen, nochmal viel gezielter dann auch dort unterbringen können, wo sie gegebenenfalls weiterentwickelt werden können oder wo sie etabliert werden können und nicht als Leuchttürme stehen bleiben. Mhm.
Also in diesem Suchprozess, den du ja jetzt gerade auch für euch beschreibst, auch mit den Profilen, befinden sich zurzeit alle. Suchprozess und der Prozess zu gucken, wie man von der einen Welt in die nächste kommt. Oder die, ja durchaus, das muss man ja mal sagen, die deutsche Berufswelt ist ja durchaus erfolgreich und durchaus auch international vorbildhaft. Aber auch das, auch der Feind des Guten ist immer das Bessere. Und auf den Weg macht man sich an der Stelle. Und das heißt eben, genau solche Profile zu definieren, solche zu schauen, welche Elemente müssen wir da eigentlich noch anflanschen, um das insgesamt größer zu kriegen. So, und die Institutionen, die du angesprochen hast, von den Ministerien bis rüber zur Bundesagentur, aber auch die ganzen, die Wirtschaftsverbände und Gewerkschaften bis hin zu Initiativen, müssen da eben zusammengebracht werden. Deshalb würde ich ja sagen, der Prozess muss fortgeführt werden. Es kommt jetzt vielleicht mal drauf an, und das war ja auch, hat auch diese nationale Weiterbildungskonferenz gemacht, die ja im Rahmen dieser gesamten, eines gesamten Strategie- und Steuerung, Umsteuerungsprozesses eine Leuchtturmveranstaltung war, und das alles aber bündeln sollte. Die werden jetzt auf der Basis ja auch weiterarbeiten. Und wir müssen mal schauen, wie wir die Angelegenheiten auch dort in die Arbeitsprozesse hineinbekommen, weil da schon ganz, ganz viele Akteure dabei sind. Ich glaube, alle müssen sich jetzt zu Gehör bringen. Und deshalb ist das noch ein Weg, ein Weg, auf dem es sich erstens lohnt, sozusagen, bei dem es sich lohnt, einzusteigen und bei dem man jetzt auch, und das gilt ja auch für die vielen Akteure, die Solo-Selbstständigen, die einzelnen Firmen und ganzen Mitgliedsverbände, mit denen ihr auch agiert, die müssen sich einbringen dort. Aber vielleicht auch nicht jeder für sich, sondern ganz gut über so eine gebündelte Aktion, wie ihr als Kompetenzzentrum das ja jetzt auch in der Vergangenheit schon gemacht habt und ihr auch fortführen wollt und fortführen müsst. Ich finde, der Weg ist ganz richtig. Ja.
Genau, kann ich nur ergänzen. Ich glaube, unser Aktionsnetzwerk, das wir da sozusagen ins Leben gerufen haben, muss jetzt nochmal die Ergebnisse und Prototypen kennenlernen, irgendwie Anpassungen geben, und das, was Carsten gesagt hat, kann ich nur unterstreichen. Ich glaube, wir müssen relativ laut und deutlich sein und zeigen, wir haben Lösungen, die nicht nur für die Kultur- und Kreativwirtschaft vielleicht zu nutzen sind, sondern weit darüber hinaus. Ne? Und das irgendwie müssen alle kennenlernen, verstehen, akzeptieren, und ist tatsächlich vielleicht das der zwanglose Zwang des besseren Argumentes an der Stelle, den wir zum Tragen bringen können. Ne? Da brauchen wir eben viel Unterstützung. Also da ist es hilfreich, eben im politischen Raum offene Türen zu haben, aber auch Vertreterinnen zu haben, die arbeitsmarktpolitisch geschärft sind oder die eben finanzpolitisch wissen, um was es jetzt geht. Ne? Das ist ja sehr schwierige politische Zeiten, ne? Und sozusagen Nachwuchs und Fachkräfte hinten runterfallen zu lassen, ist sicherlich nicht die klügste Idee in der jetzigen Zeit. Ne? So, deswegen da im Konzert mit allen anderen politischen Geschichten aktiv zu werden, Sind wir froh, Carsten, dass es dich gibt auch, ne? Und andere, kann ich nur sozusagen sagen, weil es braucht eben auch immer politische Schwergewichte oder irgendwie Ansprechpartner, die Türen öffnen und irgendwie Wege bereiten. Und da sind wir sehr froh, dass du von Tag 1 an Partner für die Kultur- und Kreativwirtschaft warst und bist. Das muss ich an dieser Stelle auch nochmal loswerden und sagen. Es wird jetzt ja so ein Lobhudel-Podcast. Vielleicht kriegen wir noch eine Kontroverse, ne? Ich könnte ja mal versuchen, ist Carsten, ja, so, ist das Mantra der Sozialversicherung, Arbeitnehmer sozusagen Struktur, Geschichte? Also, weil das war früher immer in den Diskussionen immer so, dass alle gesagt haben, das ist ja nett, was ihr macht, aber wir wollen eigentlich nur sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze schaffen. Und dieses Kraut und Rüben, Kreativwirtschafts-, Freelancer-, Solo-Selbstständigentum, das ist uns arbeitsmarktpolitisch eigentlich ein Dorn im Auge. Würdest du sagen, es hat sich geändert? Oder erstmal wirst du wahrscheinlich jetzt sagen, das war nie so, oder?
Naja, natürlich hat sich das geändert, wenn man es bezieht auf das Sozialversicherungspflichtige. Ich meine, mittlerweile haben Gewerkschaften wie Verdi Arbeitsgruppen, die sich mit der Frage befassen, wie Solo-Selbstständige im Alter abgesichert werden können und wie die in die Alterssicherungsverlässlichkeiten hineinkommen können. Und ich glaube, das Thema, dass ich eine auch gesicherte Perspektive brauche, auch wenn ich Solo bin oder wenn ich selbstständig bin und ob ich Mauern hochziehe, also als Maurer, ob ich Klempner bin, Elektriker oder ob ich tolle Kulturveranstaltungen zusammenschraube und produziere und meine Kreativität einbringe. Immer brauche ich ja eine gewisse Sicherheit und Verlässlichkeit und auch muss auch klar haben, dass das, was ich gebracht habe und was ich ja inkorporiert habe an Kompetenz, dass das nicht verschenkt wird beim nächsten Wechsel. Und gerade, das ist ja gerade in Branchen, in denen hohe Dynamik ist. Und ich glaube, dieses Element muss man halten. Und das fände ich, also da weiß ich ja, dass auch viele unterwegs sind, die dann sagen, meine Güte, das ist doch egal, das wird sich schon irgendwie und kommt und so weiter. Aber das ist auch so, dass es hier und da mal klappt und Glück der Schmied fürs Leben ist, aber der Standardfall ist eben anders. Und ich finde, da haben wir eine Verantwortung, uns darum zu kümmern, ohne starr zu sein und ohne im Gestrigen zu hängen, sondern das in die zukünftige Welt zu transferieren. Ja. So würde ich da die Verbindung sehen und finde deshalb, dass wir uns, dass wir klug beraten sind, uns auf den Weg zu machen, eben gewisse, also auf Qualität zu achten und auch gewisse Standards, das hört sich auch vielleicht sehr steif an, aber ist ein Standard doch, dass ich gewisse Grundelemente habe, an denen ich mich orientieren kann und wo ich dann wie so ein Stamm von einem Baum. Aber der Baum wird erst schön, wenn er dann die Zweige und vor allem die Blätter hat. Und aber Zweige und Blätter, vor allem Blätter und Blumen und Blüten, kommen nicht, wenn kein Stamm da ist. Und in so einem Bild muss man es voranbringen. Und das, glaube ich, lohnt sich.
Ja, mir ist nur gerade dabei so nochmal der Gedanke gekommen von, also ne, dieser Relevanzgedanke dann wieder dabei. Also ne, wir reden, also oder Carsten, du hast angebracht, klassische Berufsgruppen von Menschen aus dem Handwerk. Wir haben jetzt zum Beispiel, wenn vom Hörensehen ihren Prototypen zum Nachwuchskräftegewinnung vorstellt, die Situation, dass die damit starten, dass sie 250 Berufe vorstellen, die in keiner IHK und nirgendwo gelistet sind, die bereits existieren, die aber nirgendwo sichtbar sind, die auch nicht etabliert sind. Und dafür dann natürlich die gleiche Relevanz zu schaffen und zu sagen, auch von diesem Feld aus kriegen wir einen Mehrwert für die gesamte Fachkräftesicherung, müssen aber auch nach unseren eigenen Bedarfen noch gucken, ist für mich immer so eine doppelte Herausforderung, als Nische, aus der Nische heraus irgendwie so eine Kraft und Relevanz zu erzeugen. Wie realistisch ist es da noch? Also, weil was wir jetzt hier auf jeden Fall auch schon deutlich gemacht haben, ist, dass das gesamte Feld der Fachkräftesicherung so viele Teilaspekte hat, die für unterschiedliche Bereiche große Relevanz zeigen. Wo kommen wir da noch vor?
Naja, man wird sich nicht nur an den sozusagen vereinbarten Berufsbildern mehr aufhalten und nicht mehr aufhalten können. Auch ist es ja so, dass heutzutage auch auf den, wenn ich eine normale duale Berufsausbildung gemacht habe, habe ich ja mittlerweile auch schon Bereiche, Bausteine, die ich oben drauf setzen kann. Sowas hat es ja im Handwerk immer gegeben. Also der Weg über den Gesellen zum Meister war ja sowas. Das ist heute noch ganz anders weiterentwickelt worden. Und ich glaube, das wird man noch stärker stückeln müssen, eben in kleinere Häppchen packen, um es auch kombinationsfähiger zu machen. Und dahin läuft die Debatte. Also es ist jetzt nicht so gewesen, dass jetzt auf der Weiterbildungskonferenz diese Akteure, die in der alten Welt stark waren, dass die nicht dabei gewesen wären, sondern beispielsweise insbesondere das Handwerk und auch der Zentralverband des deutschen Handwerks, die sind da sehr stark unterwegs gewesen, um das mit voranzutreiben. Ich glaube, dass man deshalb das da einbringen kann und man dies versuchen, an allen Ecken und Enden versuchen muss. Klar, es wird immer so sein, dass wenn ich oder mal andersrum gesagt, es ist immer gut, eine umfängliche Grundqualifizierung zu haben. Und da sind ja aber gerade in der Kreativ- und Kulturwirtschaft, was ich so erlebe, Leute mit ganz unterschiedlichen Lebensläufen und Qualifikationen. Und deren auch nicht nur formellen, sondern informellen, sogenannten informellen Qualifikationen. Da wird jetzt eben auch versucht, dies über sogenannte Validierungen festzuhalten und dem auch sozusagen, ja, es auch zu dokumentieren, sodass die Menschen damit auch arbeiten können und Arbeitgeber, Firmen, Kulturschaffende, die Hilfe, also Unterstützung brauchen und mit Leuten arbeiten, dass die auch wissen, was sie an der Stelle bekommen und kriegen können. Und ich finde, das ist ein total guter Prozess, dass wir gerade in dieser Welt, die immer stärker auf die kommunikative Seite als Bedeutung hat, dass man sich verständigt, weil man raus muss aus den eingefahrenen Pfaden, weil dieses immer wieder jeden Tag dieselbe Tätigkeit machen, das funktioniert eben nicht mehr. Die Prozesse werden multipler, die werden vielfältiger und dann muss man sich mehr darüber, muss man in der Lage sein und seinen eigenen Bereich so durchdringen, dass man ihn auch anderen erklären kann und dass man dann gemeinsam zu dem Ergebnis kommt. Und all das, was ich dafür brauche, ist eine Qualifikation und die muss ich festhalten.
Also wenn ich dir zuhöre, Carsten, kriege ich eine Idee. Ich erinnere mich, dass wir in Bremen immer den Präses der Handelskammer geärgert haben und gesagt haben, es braucht ungefähr 10 Jahre Anerkennung, bis ein neues Berufsbild sozusagen anerkannt wird. Ich weiß, dass wir immer den geärgert haben und gesagt, neben den Einzelhändlern wäre es gut, wir hätten den Online-Händler. Der Online-Händler, glaube ich, ist 10 Jahre zu spät anerkannt worden. Also hätte man den viel früher schon als einen anerkannten Beruf in der Kombination mit dem Einzelhändler entwickelt, hätten wir vielleicht andere Innenstädte heute. Ne? Und in unserer Thematik ist das, glaube ich, ähnlich. Ich kann mich erinnern, dass wir mal immer gefordert haben, im Prinzip müssten wir mit den Verbänden, mit der Arbeitsagentur eine Struktur haben, die sich als Standard setzt, jedes Jahr 100 neue Berufe in der Kultur- und Kreativwirtschaft sozusagen zu erfinden. Ne? Also nicht immer hinterher zu laufen und zu sagen, jetzt haben wir irgendwie 5 Jahre lang irgendwas an neuer Technologie mit KI-Manager gehabt, jetzt erst erkennen wir diesen Beruf an, sondern eigentlich sozusagen auch noch aus so einer Zukunftsperspektive mit denjenigen, die wissen, was gebraucht wird, sich an einen Tisch zu setzen und zu sagen, wir designen jedes Jahr 100 neue Berufe und validieren die. was wir dafür eigentlich bräuchten und gehen dann in die Weiterbildung rein, ne? Damit man vor die Welle kommt. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir im Aktionsnetzwerk nochmal auf die Verbände und die Arbeitsagentur als Berater zugehen und sagen, also 100 ist natürlich viel zu viel, ne? Aber vielleicht fangen wir mal mit 5 bis 10 an.
Also 100 ist zu unübersichtlich. Da fallen wir zurück in die Welt, die wir ja jetzt auch teilweise haben. Und ich meine, wenn man aufs Handwerk guckt, wenn man in den Elektrobereich guckt oder in viele Dinge, da versuchen die ja immer stärker auch so ein Grundmodul zu entwickeln, auf dem dann unterschiedliche Differenzierungen aufbauen. Und wie das so ist, wenn ich mir 12 Punkte merken muss, dann bin ich klug beraten, wenn ich mir 3 Oberpunkte davon nehme und dann jedem 3 Unterpunkte mache, die kann ich mir sofort merken. Das verarbeitet mein Gehirn. Und kann auch nacheinander dieses vernünftig aufsagen. Aber so wie ich über so eine Grundstruktur hinausgehe und dann nur 12 habe, 100 wäre eine noch deutlich größere Zahl, dann komme ich.
Lass uns ruhig mit 5 anfangen, ist okay, finde ich gut.
Ja, 5, und an die hängen wir jeweils nochmal wieder 5 Untervarianten ran. Dann habe ich schon 5 Grundvarianten und nochmal 25 Ausdifferenzierungen, das sind dann schon 30.
Ja. Ich habe jetzt nicht mal mitrechnen.
Ich auch nicht. Aber eine interessante Rechnung, eine kreative Rechnung auf jeden Fall.
Nee, ich glaube, das ist ja...
Kreativer.
Ja. Genau, ich glaube, das Rechnen, das machen wir im Anschluss an diesen Podcast. Wir müssen jetzt tatsächlich auch langsam zum Ende kommen. Wir haben die halbe Stunde schon erreicht. Zeit für die letzten Worte, die würde ich gerne euch überlassen, vielleicht als Christoph und dann zum Abschluss unser Gast Carsten. Wollt ihr noch was loswerden, was jetzt zu kurz gekommen ist? Ich denke, dass auch unsere Diskussion letztendlich zu kurz war, um dieses Thema im vollen Umfang zu diskutieren und insbesondere auch nochmal unsere Perspektive da ganz darzustellen. Aber Christoph, du.
Meine letzten Worte sind eine Einladung an alle, sich sozusagen als Kompetenzzentrum und als Aktionsnetzwerk Fachkräfte und Kultur und Kreativwirtschaft zu wenden und mit uns das weiter zu diskutieren. Das ist ja hier nur ein Auftakt sozusagen. Wir werden das im nächsten Jahr fortsetzen. Und damit spiele ich den Ball an Carsten rüber. Auch du bist weiter herzlich eingeladen, mit uns Doppelpass zu spielen und hast jetzt die letzten Worte.
Ja, da bin ich bei beiden gern dabei, beim Doppelpass spielen und auch bei den letzten Worten. Und ich würde das auch sehr gern verstärken, was du gesagt hast, jetzt, dass alle eingeladen sind und aufgefordert sind, da mitzumachen. Und gestern auf der Konferenz hat jemand sehr klug gesagt, dass es nicht weiter so geht, dass diese Frage der Qualifizierung so ein nice to have oder so ein eben mal nebenbei zu erledigen, wenn gerade die Zeit da ist, sein kann, sondern dass das ein Bestandteil der, in dem Kontext wurde gesagt, der Wertschöpfungskette eines Unternehmens sein muss. Wertschöpfungsketten haben die Kultur- und Kreativwirtschaftler auch. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, aber sie haben ja auch ihre kreativen und ihre lebendigen Arbeitsprozesse. Und das muss ein Bestandteil dessen sein und muss von vornherein mitgedacht werden. Kostet Ressourcen in jeder Hinsicht, aber wenn wir die nicht aufbringen, oder die Branche, die Akteure, die nicht aufbringen, werden es schwerer haben. Und ich glaube, wir sind hier eine Runde und wir wollen gerne, dass es eher leichter wird und dass das Leben eben viele Möglichkeiten eröffnet. Und deshalb nehmt die Kraft, stellt Ressourcen bereit und geht die Dinge an.
Sehr schön.
Super. Vielen Dank, vielen herzlichen Dank an euch beide, dass ihr euch die Zeit genommen habt.